Gehen wir nochmal noch mehr in die Analyse des Ganzen. Du hast schon von einer Stimmung der Resignation gesprochen, hast jetzt auch gesagt, dass es den Versuch gibt, einen Keil zwischen Arbeiterinnen und Gewerkschaften etc. zu treiben. Heißt das, dass die Spaltung auch der Lohnabhängigen gelingt, dass die Menschen froh sind, wenn sie selber noch nicht von den Krisenbewältigungsmaßnahmen betroffen sind? Oder gibt es doch Hoffnung auf einen breiteren Widerstand?
Also es können ja verschiedene Feststellungen gleichzeitig zutreffen. Also grundsätzlich gilt, dass es bisher noch so ist, dass viele sich wegducken und sagen, Hauptsache die Krise geht an mir mehr oder weniger vorbei und lässt mich relativ ungeschoren, auch wenn ich vielleicht ein paar Federn lasse. Und das trifft erstmal andere Länder oder auch andere Leute in diesem Land. Also das ist durchaus ein verbreitetes Phänomen. Das heißt nicht, dass es keine Widerstände gäbe. Also sagen wir mal, zugespitzte Widerstände gibt es insbesondere dort, wo es Leuten wirklich an den Kragen geht, was ihre berufliche Existenz betrifft und wo massenhaft Entlassungen drohen, wo das Kapital sozusagen in der Krise großflächig umstrukturiert und so ganze Produktionsstandorte dicht macht und wo es um die Entlassung von Tausenden von Leuten geht. Das geht im Augenblick im Automobilsektor. Also bei PSA, also Peugeot, Citroën sollten ja 8.000 Arbeitsplätze auf einmal verschwinden. Der Sozialplan ist aber gerade gerichtlich suspendiert worden gestern, am gestrigen Tag, weil die bei den Subfirmen die Komitee d'Entreprise, also was den Betriebsräten entspricht, nicht angehört worden sind. Und das heißt, die ganze Prozedur muss jetzt erstmal neu begonnen werden. Das heißt, das wird sich jetzt erstmal nochmal eine ganze Weile hinziehen. Aber da gibt es durchaus vor Ort zugespitzte Widerstände, zum Teil sogar verknüpft mit der Diskussion jetzt rund um dieses Abkommen, über das wir sprechen, vom 11. Januar, weil der große Automobilbauer Renault hingeht und Erpressung betreibt mit diesem Abkommen. Also erstmal, Renault hat am 15. Januar den Abbau von 7.500 Arbeitsplätzen angekündigt. Am 15. Januar, das war der Dienstag nach dem Wochenende, an dem das Abkommen bekannt wurde. Das Abkommen wurde an einem Freitag spätabends unterzeichnet und am Montag sind dann die Leute aufgewacht und haben gesehen, hallo, was? Also viele Leute haben es dann erfahren am Montag aus der Presse oder haben es im Laufe des Wochenendes erfahren, was da los ist und was da unterzeichnet worden ist. Und also das Wochenende verging und an einem Dienstag gibt dann Renault bekannt, wir bauen 7.500 Arbeitsplätze ab. Es wurde dann auch publik über die Presse, dass Renault anscheinend abgewartet hatte mit der Veröffentlichung dieser Ankündigung, bis das Abkommen unter Dach und Fach ist, weil sie halt dachten, das könnte doch nochmal einen Aufschrei auslösen und das Abkommen dient ja angeblich der Rettung von Arbeitsplätzen. Jetzt kommt das Abkommen und dann sind die 7.500 Arbeitsplätze weg. Und was Renault jetzt macht, ist, dass sie sagen, okay, wir bieten euch an, entweder wir schließen innerhalb eines Monats ein solches Abkommen, also einen solchen Produktivitätspakt auf Betriebsebene, wie das Abkommen ihn erlaubt. Das heißt, wir senken die Löhne für 2 Jahre oder wir setzen die Arbeitszeit hoch ohne Lohnausgleich oder wir setzen die runter mit Lohnverlust, je nach Auftragslage. Renault sagt, entweder wir machen 2 Standorte dicht in Frankreich, dann sind die weg, oder wir schließen euch Abkommen ab. Das heißt, sie betreiben offenkundige Erpressungen mit diesem Abkommen. Aber gerade bei Renault rappelt es im Moment innerhalb der Werke, ähnlich wie bei PSA, also Peugeot Citroën, das ist zum Teil sogar zusammengelaufen, weil an dem Renault-Standort Flins, das ist westlich von Paris, was im Mai-Juni 1968 auch mal tüchtig rappelte, in Flins sind Leute auch von PSA zu Renault, also zu in Anführungszeichen Konkurrenten, also zur Parallelfirma gekommen und die haben zusammen gestreikt und demonstriert und da in diesen Werken, vor allem eben bei PSA, im Norden von Paris, da rappelt es ziemlich tüchtig. Also die haben die Arbeit wieder aufgenommen vorgestern und die haben jetzt Führungskräfte sozusagen, weiße Kragen von überall her zusammengezogen, um produktionswilliges Personal zu haben, weil viele Leute eben streiken. Und da gibt es aber ordentliche Spannung und eine ordentliche Zuspitzung. Also das heißt, konzentriert auf bestimmte Branchen, dort wo zum Teil die Leute mit dem Rücken zur Wand stehen, weil Tausende von Arbeitsplätzen dabei sind, bedroht zu werden oder wegzufallen, da gibt es durchaus relativ manifeste Widerstände. Das bei Renault verkoppelt es sich eben auch noch mit der Wut, wie die Erpressung betrieben wird durch das Abkommen oder in Benutzung dessen, was das Abkommen ermöglicht. Aber generell würde ich sagen, das ist nicht generell eine breite gemeinsame Kampffront, weil eben an ganz vielen Orten die Widerstände noch nicht so zugespitzt sind, sondern im Gegenteil, die Leute sich eher sagen, es wird schon an uns vorbeigehen und warten wir auf bessere Zeiten.
Vielleicht abschließend, Bernard, bleibt Hollande nichts als diese Politik? Wird Frankreich zum Beispiel auch durch die niedrigen Lohnstückkosten in Deutschland unter Druck gesetzt oder hätte Hollande deiner Meinung nach andere Möglichkeiten, mit der derzeitigen Wirtschaftskrise umzugehen?
Also es gibt natürlich immer andere Möglichkeiten. Es gibt keine Alternativlosigkeit. Die Frage ist natürlich nur, inwiefern man bereit ist, sozusagen den grundsätzlich vorgegebenen Rahmen in Frage zu stellen. Also sagen wir mal, wenn man die kapitalistische Wirtschaftsweise grundsätzlich für alternativlos hält und gleichzeitig glaubt, dass sozusagen die nur mit dem Strom geschwommen werden kann, das heißt, dass man sozusagen nur, wenn man den Druck der Unternehmen nachgibt, die Arbeitsplätze auch im eigenen Land behalten kann, dann wird natürlich der Spielraum für Alternativen relativ schnell enger. Aber grundsätzlich kann man natürlich auch über einen solchen Rahmen hinausdenken und das sogar an bestimmten Punkten, ohne unbedingt eine Revolution durchführen zu müssen, wenngleich natürlich irgendwann sich die Frage nach dem Wirtschafts- und Gesellschaftssystem stellt. Aber es war ja durchaus so, dass vor 30 Jahren Sachen ganz normaler Usus waren und von Gaullisten oder von in Deutschland, in Westdeutschland von Christdemokraten als Sozial- und Wirtschaftspolitik betrieben wurden, die heute als linksradikal gelten würden. Und das waren damals aber Maßnahmen zur Stabilisierung des Kapitalismus, weil es halt noch den zweiten Block und den sowjetischen Block gab, den man für eine Bedrohung hielt, auch wenn der von innen her nicht so sympathisch aussah, aber das ist eine andere Frage gewesen. Das heißt, natürlich sind solche Sachen wandelbar und Fragen des Kräfteverhältnisses. Natürlich spielt, worauf du mich ansprichst, die deutsche Wirtschaftspolitik und vor allem die deutsche Niedriglohnpolitik und die deutsche Export-Junkie-Politik, das deutsche Exportieren auf Teufel komm raus Modell spielt eine Rolle und setzt Frankreich mit unter Druck. Das darf aber natürlich nicht hier den wirtschaftlichen politischen Eliten als Generalrechtfertigung dafür gelten, dass sozusagen man da mitziehen muss und versuchen muss, das sozusagen dieses Modell zu kopieren. Aber das ist ja, was im Moment passiert, weil das deutsche Modell als das nachahmenswerte Beispiel hier bei doch relevanten Teilen der wirtschaftlichen und politischen Elite einfach gilt.
Soweit Bernhard Schmidt, freier Journalist und Jurist aus Paris zu den aktuellen französischen Krisenbewältigungsstrategien, die welch Wunder mit Einschnitten auf Arbeitnehmerinnenseite einhergehen. Vielen Dank, Bernhard.